Ja, ich war auf dem Weg nach Feldkirch, so gemütlich unterwegs. Und kurz nach der Autobahnausfahrt stockte der Verkehr. Mich störte das nicht sonderlich, bis ich im Rückspiegel sah, wie ein Auto alle überholte und dann genau vor mir hineinpressen wollte. Und wie? Er hat gefuchtelt, er hat gedrängt, er hat gehupt, er wollte mich richtig erpressen. Und ich möchte mit euch einige Verse betrachten, die mir da in dem Moment nicht in den Sinn gekommen sind. Jakobus, Kapitel 1, wer aufschlagen möchte. Ich lese ab Vers 2, Jakobusbrief, Kapitel 1, ab Vers 2. Drängen sich Prüfungen und Versuchungen in euer Leben, meine Geschwister? So betrachtet sie nicht als Störungen, sondern heißt sie als Freude willkommen. Indem ihr kennt, dass sie gekommen sind, euren Glauben zu prüfen und Geduld in euch hervorzubringen. Und durch die Geduld soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Er ist ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in seinem Wegen. Grob gesagt gibt es zwei Arten von Versuchungen. Versuchungen, die durch meinen Egoismus kommen. Ja, über die soll ich mich nicht freuen, das ist hier nicht gemeint. Sondern die andere Art, Versuchungen, die von außen kommen, für die, die ich nichts kann. Und jetzt sagt Gott, drängen sich Prüfungen und Versuchungen in eurem Leben, meine Geschwister, so betrachtet sie nicht als Störung, nicht als Hindernis, sondern heißt sie mit Freude willkommen. Ja, schafft ihr das? Also habt ihr schon mal einem Freund angerufen und gesagt, boah, ich hatte heute so einen mühsamen Tag, er war von vorne bis hinten mühsam, aber ich freue mich. Ich will das mit dieser Tube verdeutlichen. Uns allen ist klar, wenn wir auf eine Tube drücken, kommt das raus, was drinnen ist. Wenn Senf da drin ist, kommt leider kein Schokomousse raus. Und wollt ihr wissen, was rauskam, als dieser Autofahrer mir auf die Tube drückte? Nein, ich wollte es gar nicht wissen. Es war von einem Moment auf dem anderen, war ich auf 100. Vorher war ich ganz gelassen. Plötzlich Ärger, Wut, Sturheit, Kampf, Dummheit. Ich hätte fast eine Beule riskiert, weil ich nicht nachgeben wollte. Jetzt kommt die bittere Wahrheit. Nicht der andere hat diese Gefühle, diese Sturheit, diese Dummheit in mir gemacht, sondern es kam nur raus, was eh drinnen war. Oder wir sagen so schön, der andere hat mich genervt. Das heißt, wir tun so, als wäre das der andere, als könnte der in mein Leben hinein und mich zum Kochen bringen. Das kann er aber nicht. Ich muss das selber tun. Nerven muss ich mir schon selber. Ein Bekannter von uns, der sagt, wenn ihn ein Autofahrer drängelt, dann geht er auf die Bremse, winkt ihm, lächelt ihm zu und wünscht ihm einen guten Tag. Und ich glaube ihm das, das ist so ein Mensch. Also genau dieselbe Situation. Bei mir kommt ein böser Blick und bei ihm ein freundliches Lächeln. Also keine Situation, kein Umstand kann mich zu einer negativen Handlung zwingen. Kein Mensch kann in meine innere Tube hinein, er kann nicht etwas in mir bewirken, das Einzige, was er kann, ist, mir auf die Tube drücken. Das sehr wohl. Aber dann kommt raus, was drinnen ist. Und Jakobus schreibt, dass wir uns über solche Anfechtungen freuen sollen, indem wir erkennen, dass sie gekommen sind, unseren Glauben zu prüfen. Also Anfechtungen sind da, um unseren Glauben zu prüfen. Nicht in erster Linie, wie stark unser Glaube ist, sondern woran wir denn wirklich glauben. An das Richtige oder nicht. Ob wir an die Wahrheit glauben oder an eine Lüge. Also ein Umstand oder eine Person drückt auf meine Tube. Und wenn ich dann enttäuscht bin, wenn ich traurig bin, entrüstet, dann sind es Gefühle, die nicht auf irgendeinen falschen Glauben hinweisen. Aber wenn ich mich dann fürchte, wenn ich hoffnungslos bin, wenn ich dann verzweifelt bin, wenn ich mich als Opfer fühle, wenn ich mich wertvoll fühle und so weiter, dann zeigen diese Gefühle, dass in mir drinnen irgendetwas nicht stimmt. Dass ich dann nicht an die Wahrheit glaube. Und man könnte ja auch sagen, dass ich in diesem Bereich nicht an Jesus Christus glaube, an das, was er sagt. Oder ich kann leicht sagen, ja, ich glaube, dass Gott mich mit allem Nötigen versorgt. Aber ob ich das wirklich glaube, sehe ich, wenn ich unter Druck gerate, wenn ich die Arbeitsstelle verliere oder so. Ich kann fest überzeugt sein, ich tue alles, was ich mache, wirklich aus Liebe. Aber ob es eben wirklich so ist, sehe ich dann, wenn mir jemand auf die Tube drückt. Zum Beispiel, wenn da null Anerkennung zurückkommt. An dem, wie ich dann reagiere, was dann aus meiner Tube kommt, sehe ich, ob es wirklich Liebe ist. Auch gegenüber Gott. Manchmal drückt Gott uns auf die Tube, indem er nicht so handelt, wie wir es gerne möchten oder wie wir beten. Und an meiner Reaktion sehe ich dann, an was für einen Gott ich wirklich glaube, wie ich ihn wirklich sehe. Ehe und Familie ist natürlich ein tolles Trainingsfeld. Wenn meine Frau oder die Kinder auf die Tube drücken, machen sie natürlich eh nie, aber theoretisch, das könnte ja sein, dann sehe ich an meiner Reaktion, ob ich da wirklich liebe. Oder Gemeinde. Viele Christen glauben, dass die Gemeinde Gottes Plan ist. Dass sie Jesu Braut ist und so weiter. Ja, jetzt prüft Gott diesen Glauben und er lässt es zu, dass wir einander immer wieder enttäuschen. Er lässt Versagen zu. Er lässt Schwieriges zu, Ungerechtigkeit. Und an dem, wie ich jetzt reagiere, was jetzt aus meiner Tube rauskommt, sehe ich, ob ich wirklich davon überzeugt bin, ob das Gottes Braut ist, ob es Gottes Plan ist. Ich kann mir vorstellen, am liebsten würde uns Gott einfach fernhalten von jeder Anfechtung, von jeder Versuchung, weil es ja unangenehm ist. Und er möchte ja nicht, er schaut ja nicht gerne zu, wenn wir leiden. Aber er macht es, damit wir unseren Glauben prüfen können. Und wenn Resignation, Frustration, zerstörender Stress oder Rachegefühle, Neid und so weiter, und so weiter raus, und gibt es nur eins. Ich muss hin und mal den Deckel öffnen und mal in mein Leben hineinschauen und schauen, was denn da los ist. Und als ich hineinschaute, merkte ich ein Erlebnis oder kam mir ein Erlebnis in Sinn, bei dem ich die ganz ähnlichen Gefühle hatte wie auf der Autofahrt nach Feldkirch. Ich war damals ungefähr 5 Jahre alt und was mir da jemand gemacht hat, angetan hat, das hatte sicher nicht böse gemeint, aber es kam für mich ganz schräg an. Und ich fühlte mich damals ebenfalls ausgeliefert, machtlos, hilflos, überfahren, eingeengt. ähnlich eben wie beim Autofahrer, als der Autofahrer eindrängen wollte. Und vielleicht denkst du, ja, was soll das? Das ist ja schon lange her, schon lange vergessen. Das stimmt. Die Verletzungen von damals, die tun nicht mehr weh. Die Person, die lebt nicht mal mehr, die das gemacht hat. Und ich bin sicher, das stört mich null mehr. Das hat keine Folge. Aber das Problem war, bei dieser Situation habe ich unbewusst eine Lüge hineingelassen. Eine Lüge über mich selbst. Ich kam zum Schluss, du bist weniger wert. Daniel, du bist weniger wert. Das war nicht bewusst. Aber dann, im Laufe des Lebens, wurde diese Lüge immer wieder mal bestätigt. Ja, stimmt, siehst du, Daniel, du bist weniger wert. Nochmals, das Erleben, das spielt keine Rolle mehr. Aber die Lüge, die ich damals reingelassen habe, die hat weitergelebt. Und die ist das Problem. Und x Jahre später, kurz vor Feldkirch, ob jetzt der Autofahrer reinkommt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin vielleicht 10 Meter weiter hinten. Vielleicht komme ich 30 Sekunden später an. Es spielt null Rolle, dass ich mich da aufrege. Aber er hat auf meine Tube gedrückt, auf meine Lüge. Er drückte genau den roten Knopf, du bist weniger wert, geh weg, jetzt komme ich. Und hat natürlich genau dieselben Gefühle ausgelöst. Und ich habe mich gewehrt, um Schmerzen zu vermeiden. An Lügen zu glauben, tut weh. In meinem Beispiel, es tut weh, zu glauben, ich bin weniger wert. Und diese Schmerzen, die will man vermeiden. In meinem Leben sah vieles geistlich aus. Es sah aus, als ob ich Jesus diene und es für ihn mache. Und das war auch der Fall. Aber es gab gleichzeitig noch eine andere Ebene. Ich tat auch vieles, um die Schmerzen zu vermeiden. Also ich tat viel Gutes für Jesus und gleichzeitig auch, um Menschen zu gefallen, um zu sagen, hey, um zu zeigen, hey, ich bin nicht weniger wert. Hast du auch schon mal in den Kühlschrank geschaut, obwohl du überhaupt keinen Hunger hattest? Also ich kenne das. Und ich kenne das, obwohl ich weiß, dass der Kühlschrank, der ist von Doris, meiner Frau, bestückt, da sind nur gesunde Sachen drin und nicht solche Dinge, auf die ich in den Momenten Lust habe. Und trotzdem mache ich den Kühlschrank auf, strecke den Kopf hinein und esse irgendetwas, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Ja, es geht einigen auch so. Wenn ich es mache, aus zum Genießen, dann glaube ich, wie ich Gott kenne, freut er sich mit. Aber wenn ich es mache, um irgendeinen Schmerz zu vermeiden, um mich irgendwie abzulenken, dann ist es eine Art Selbsthilfe, dann ist es Sünde. Viele Süchte sind eine Art Selbsthilfe. Sie haben die Aufgabe, Schmerzen zu vermeiden oder mindestens abzulenken. Und viele Süchte sind total harmlos für andere. Ob ich der eine, der einfach immer Musik hören muss, ja, das schadet ja niemandem. Oder jemand, der immer arbeiten muss. Das ist ja sogar, da kommt ja viel Gutes raus, sogar in der Gemeinde, wenn wir solche Leute haben. Aber das Problem bei Süchten ist, sie lenken mich ab, sie helfen mir ein Stück weit. Und das Problem ist nicht die Sucht, sondern das Problem ist, dass die Lüge bestehen bleiben kann. Oder dass es mir irgendwie über die Runde hilft und ich nicht wirklich da reingehen brauche und hinschauen brauche. Das heißt, ich habe irgendwie eine Sucht, irgendwie eine Ablenkung und mache bildlich gesehen den Deckel wieder zu und schau nicht hinein, was wirklich das Problem ist. Und so sind nicht die Süchte an sich das Problem, sondern dass die Lüge bestehen bleiben kann. Lügen schmerzen nicht nur, Lügen rauben auch die Freiheit. In den Bereichen, in denen wir an Lügen glauben, und das ist eben oft unbewusst, sind wir nicht frei. So oft habe ich schon versucht, gut zu reagieren und nicht aufzubrausen, wenn mir so etwas geschieht, zum Beispiel eben im Verkehr. Und wenn ich mich ganz gut darauf konzentriere, dann schaffte ich es auch, aber sobald ich irgendwie nachgelassen habe, ist es wie so ein Autopilot und es explodiert innerlich, obwohl ich an sich nicht ein aufbrausender Mensch bin. Und das ist bei jeder Lüge so. Sie raubt uns die Freiheit. Wir sind nicht frei. Und auf Menschen, die Gott lieb hat, hat er ein besonderes Auge. Und um uns frei zu machen, organisiert er immer wieder, dass uns ein anderer Mensch oder eine Situation auf die Tube drückt. Und an dem, was dann rauskommt, sehe ich, ob mein Glaube, ob ich ans Richtige glaube oder ans Falsche. Wenn destruktive Gefühle rauskommen, ein süchtiges Verhalten, wenn Handlungen herauskommen, die ich gar nicht will, dann soll ich mal hineinschauen. Wahrscheinlich glaube ich irgendwo an eine Lüge, die mich gefangen hält. Als Jakobus diesen Text schrieb, da gab es verschiedene Arten von Münzen. Und die wertvollsten Münzen waren diejenigen, die ganz rein waren. Ganz reines Metall. Und um das herzustellen, hat man das in einem Tiegel heiß gemacht. Und das leichtere Metall und die Schlacke kam rauf und der Schmelzer hat das immer wieder abgeschöpft, bis es sich schlussendlich in diesem flüssigen Metall selber sehen konnte, bis es so rein war, dass es wie ein Spiegel war. Und diesen Vorgang nannte man prüfen. Und genau dieses Wort verwendet hier Jakobus. Er sagt, so wird unser Glaube geprüft. Das heißt, das Ziel ist, dass diese Schlacke, diese Lüge, diese falschen Metalle wegkommen und wir wirklich an Jesus glauben und nicht irgendeben an Jesus und an irgendeine Lüge. Wenn ich beim Reinschauen eine Lüge entdecke, dann darf ich diese bekennen. Auch um Vergebung bitten, weil wenn wir Lügen glauben, werden wir auch immer wieder anderen schaden. Und ich darf sie durch Wahrheit ersetzen. Lügen entdecke ich oft, indem ich eben diesen Gefühlen nachspüre. Woher kenne ich dieses Gefühl? Eben zum Beispiel diesen Ärger, wie jetzt beim Autofahren. Und das führt dann meistens irgendwie zu einem Erlebnis. Und dann ist das eben nicht das Erlebnis das Allerentscheidende, sondern die Frage, habe ich da irgendwo eine Lüge reingelassen? Und wenn ich eine Lüge entdecke, schreibe ich sie dann oft auf. Zum Beispiel eben, ich bin weniger wert. Und dann nehme ich das vor Gott und zerschränze das und sage, es ist eine Lüge. Und dann bitte ich Gott, dass er mir die entsprechende Wahrheit schenkt. Was ist denn seine Wahrheit in Bezug auf diese Lüge? Und in diesem Fall hat Gott mir 1. Timotheus 1,12 geschenkt. Meistens, eben ich warte da, ich bete und bin dann einfach so vor Gott und meistens kommt mir irgendein Bibelvers in den Sinn. Und da sagt er in 1. Timotheus 2, dass er uns würdig erachtet hat. Und ich sagte, okay, das ist deine Wahrheit zu meiner Lüge. Und dann ging es daran, das einzuüben. Das kann ich ja nicht einmal checken und dann habe ich das für immer gecheckt. Ich begann dann meine Arbeit immer damit, dass ich zuerst auf die Knie ging. Und sich ein Jahr lang einfach zuerst mal gedankt habe, dass er mich für würdig erachte. Und so habe ich diese Wahrheit eingeübt. Und dieser von Lüge befreite Glaube hat gewaltige Auswirkungen. Und das lesen wir auch wieder in unserem Text, im ersten Vers, ersten, zweiten Vers. Ich lese ihn nochmals. Drängen sich Prüfungen und Versuchungen in euer Leben, meine Geschwister, so betrachtet sie nicht als Störungen, sondern heißt sie mit Freude willkommen, indem ihr erkennt, dass sie gekommen sind, euren Glauben zu prüfen und Geduld in euch hervorbringen. Das Wort, das hier für Geduld verwendet wird, bedeutet mehr als lange warten können. Es ist die Fähigkeit, das Ertragene in Herrlichkeit zu verwandeln. Das ist der Sinn vom Urtext her. Also, jemand versagt wirklich und drückt auf meine Tube. Mein Glaube wird geprüft und ich werde durch den reinen Glauben fähig, diese Situation in Herrlichkeit zu verwandeln. Also wenn du das nächste Mal erlebst, wie jemand an dir versagt, hast du die Möglichkeit, es in Herrlichkeit zu verwandeln. Aber bei Herrlichkeit ist natürlich nicht bedeutet, dass dann alles nach meinem Kopf geht. Christian Morgenstern hat da einen interessanten Satz gesagt. Ich lese ihn mal. Und der ist nicht frei, der da will tun können, was er will, sondern der ist frei, der da wollen kann, was er tun soll. Jetzt sind alle wach oder wir müssen wach werden, weil jetzt ist es ziemlich kompliziert. Aber ihr müsst zugeben, der hat es in sich. Der ist frei, der tun will, was er tun soll. Der hat es schon irgendwie. Anstatt damit beschäftigt zu sein, meine Schmerzen zu verdrängen, gut dazustehen, unseren Selbstwert aufzumöbeln und so weiter, werden wir frei, das zu tun, was wir sollen. Wir werden frei, dieses Leid in Herrlichkeit zu verwandeln. Und jetzt gibt es noch seine Krönung obendrauf, Vers 5 in unserem Text. Ein ganz persönliches Angebot in diesem Prozess. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ein ganz persönliches Angebot an dich und mich. Und auch wenn du noch nie so konkret zu Jesus Christus gebetet hast, du kannst ihn um Weisheit bitten. Ich kann sagen, Herr Jesus, ich weiß nicht, wie ich diesen Mist, den andere jetzt in meinem Leben verursacht haben, in Herrlichkeit verwandeln soll. Aber gib mir bitte die Weisheit. Ich bin überfordert, aber schenk du mir die Weisheit. Auf eine Sache sollen wir dabei achten. Das wird dann im nächsten Vers, Vers 5, beschrieben. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Zweifel bedeutet, dass ich mal auf diese Karte setze und mal auf jene. Und in unserem Zusammenhang, dass ich mal auf Christus vertraue und Christus glaube und auf meine Lüge, an meine Lüge glaube. Und dieses Gebet wird Gott nicht erhören. Wie können wir Zeit sparen? Indem wir die Gebete sein lassen, die Gott eh nicht erhört. Zu Beginn stellt sich die Frage, wie können wir uns über Anfechtung freuen? Und die Antwort ist, wenn wir auf den Gewinn schauen. Wenn wir schauen, was das für eine Chance ist. Also wenn wir die Früchte vor Augen haben, die Herrlichkeit, die daraus entstehen kann. Und ich glaube, das gibt uns eine Perspektive, einen Halt. Nicht, dass wir uns vielleicht in dieser Situation gerade freuen können. Ich weiß nicht, das glaube ich nicht, dass das auch der Fall sein muss. Aber dass ich mich freuen könnte, dass jetzt eine Chance ist, mich zu verändern. Ich möchte euch eine Aufgabe mitgeben. Ich weiß nicht, ob man das als Gastredner darf, als Gastprediger, aber ich gebe es euch eine Aufgabe. Das nächste Mal, wenn ihr Zähne putzt, ich weiß keine Ahnung, wann das ist bei euch, aber irgendwann mal, dann versuch, wenn du auf die Tube drückst, die Predigt nochmals so zu revidieren, also durchzugehen. Das heißt, dass du dir nochmals vor Augen hältst, der andere kann mich zum Beispiel nicht wütend machen. Das muss ich selber. Das Höchste, was er kann, ist auf die Tube drücken und dann kommt raus, was drinnen ist. Und für das bin ich verantwortlich. Und wenn wirklich Dinge rauskommen, wo ich sage, die sind nicht in Gott, dann ist es die Gelegenheit, zu öffnen und reinzuschauen. Diesen Gefühlen nachzuspüren, woher kommen sie? Hat sich da eine Lüge eingemistet? Und wenn ich die Lüge entdecke, sie bekenne und durch Wahrheit ersetze und diese Wahrheit einübe. Ja, und wenn du das nicht mehr zusammenkriegst beim Zähneputzen, diese Wiederholung, dann Jakobus 1 ist der Text oder ein Predigtmanuskript, da kannst du es nochmals nachlesen. Ich bete zum Schluss und gebe uns einfach Gott hin. Ja, danke, Jesus Christus, dass du es so gut mit uns meinst. Und wie muss es dir selber schmerzen, wenn du siehst, wie wir da in Versuchung kommen, wie auch in der Gemeinde wieder Mühsames passiert und ach, und du schaust zu, weil du uns liebst und weil du es noch viel freier machen möchtest und weil du uns aufzeigen möchtest durch den Druck, was in uns wirklich steckt. Und ich bitte dich, dass du uns in deiner Gnade einfach hilfst und Lügen aufdeckst und wir sie echt durch Wahrheit ersetzen. Danke, Jesus, dass wir dich da um Weisheit bitten dürfen. Amen. Amen.